Aktuell werden in Deutschland 80.000 Menschen substituiert. Neue Studien gehen von ca. 165.000 Heroinkonsumentinnen in Deutschland aus. Das bedeutet, dass die Mehrzahl der Heroinkonsumentinnen bisher nicht für die Substitutionsbehandlung gewonnen wurde. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Drops-Podcastes Drops Online. Mein Name ist Maria Kessler, ich bin Drogenberaterin der Drops Halle und der Drops Merseburg und ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich dem Thema Substitution einmal nähern wollen. Am 5. Mai 2021 wird es einen bundesweiten Aktionstag zur Substitution geben. Eine Initiative der Deutschen AIDS-Hilfe, des YES-Bundesverbandes sowie von Akzept mit Unterstützung der Drogenbeauftragten der Bundesregierung hat sich 100.000 Substituierte bis 2022 als Ziel gesetzt. Wir als Drops haben regelmäßigen Kontakt zu substituierten Menschen oder Klientinnen, die mit dem Wunsch, in Substitution gelangen zu können, zu uns kommen. Deshalb ist es uns eine Herzensangelegenheit, diesen Aktionstag zu unterstützen. So konnte ich mit Herrn Dr. Wustmann, einem substituierenden Arzt in Halle, ins Gespräch kommen. Wir haben uns verschiedene Themenbereiche der Substitution angenommen, haben geschaut, was das tägliche Arbeiten in der Praxis eigentlich ausmacht, wie man sich Substitution vorstellen muss, wie es mehr Ärzte geben kann und das Ziel von 100.000 Substituierten bis 2022 eigentlich geschafft werden kann. Des Weiteren soll es auch um Naloxon und Drogenkonsumräume gehen. Zuletzt muss ich noch sagen, dass die Tonqualität etwas gelitten hat während des Gesprächs. Wir hatten beide FFP2-Masken auf, um uns zu schützen. Da bitte ich euch um etwas Verständnis. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wustmann, zum Drops Online Podcast. Wir machen einmal im Monat eine Folge und die jetzige Folge soll um das Thema Substitution handeln. Dies hat den Hintergrund, dass es am 5.5. einen Aktionstag geben soll zum Thema Substitution. Und es gibt eine Zielsetzung, die besagt, dass der YES-Verband und die AIDS-Hilfe 100.000 Substituierte bis 2022 haben möchten, in Verbindung auch mit der Bundesregierung. Und hierzu würde ich Sie gerne einmal befragen, aber vorab wäre es schön, wenn Sie sich einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen würden.
Mein Name ist Tobias Wustmann, ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und hier im Süden von Halle in der Gemeinschaftspraxis für Neurologie, Psychiatrie und Suchtmedizin als einer der Ärzte, unter anderem auch für Menschen mit Suchterkrankungen, schwerpunktmäßig zuständig.
Sie sagen, Sie sind auch substituierender Arzt. Könnten Sie uns vielleicht ganz kurz mal einen Einblick darüber geben, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, was Substitution eigentlich ist?
Substitution ist kurz gesagt Drogenersatzbehandlung. Also man gibt Menschen mit Opioidabhängigkeit, also insbesondere Heroinabhängigkeit, Ersatzstoffe.
Das bedeutet, es ist eine Voraussetzung, ihr Substitut zu bekommen, dass eine Heroinabhängigkeit besteht?
Korrekt.
Was für eine Sinnhaftigkeit hat denn eigentlich Substitution?
Die Substitution hat vor allen Dingen Sinn, dass Menschen mit einer Opioidabhängigkeit den Konsum des zuvor illegal erworbenen Opiats, Heroin, synthetische Opioide, also zum Beispiel Opioidanalgetika, aufgeben zugunsten des Substitutionsmittels. Also das Substitutionsmittel soll diesen illegal beschafften Konsum einstellen. Und damit auch, und das ist sozusagen das mittlere bis langfristige Ziel, die zusätzlichen Probleme, die durch den Drogenkonsum entstehen, nämlich zum Beispiel andere gesundheitliche Probleme wie Hepatitis C-Infektionen durch IV-Konsum oder aber auch berufliche Probleme, auf der Straße leben sogar, langsam in den Griff zu kriegen. Man spricht dann auch von sogenannter Schadensminimierung.
Kann denn der Substituierte davon ausgehen, dass das, was er bei Ihnen bekommt, auch einen anderen Reinheitsgrad als das hat, was er auf der Straße bekommen wird?
In jedem Fall.
Das ist wahrscheinlich auch noch ein Teil dessen, was auch noch zugunsten der Gesundheit letztendlich ist.
Ja, wir handeln ja nicht in diesen Fällen sozusagen nicht mit Drogen in dem Sinne, sondern mit von der Pharmaindustrie hergestellten Medikamenten letztlich. Ne? Und da kann man sich und sollte man sich darauf verlassen, dass die natürlich nach bestem Wissen und Gewissen hergestellt sind und damit auch rein sind.
Herr Dr. Wolfmann, was beschäftigt Sie denn im täglichen Arbeiten mit substituierenden Menschen? Was da erleben Sie, was würden Sie gerne unseren Zuhörern und Zuhörern einmal dazu sagen?
Ich denke, dass wir zurzeit auch mit der Corona-Pandemie doch neue Erfahrungen sammeln. Was ich damit meine, ist, dass wir doch sehen, dass die Stoffvergabe, also die Substitutionsmittelvergabe, doch dadurch zum Teil zumindest schwieriger wird. Aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel, weil wir Patienten haben, die ja nicht nur aus Halle kommen und aus dem Saalekreis, sondern ein bisschen weiter weg und deswegen zum Beispiel durch Ausgangsbeschränkungen da nicht herkommen können. Oder aber wenn sie selber in ihrem Umfeld infiziert sind, selbst infiziert sind, positiv sind, dann in Quarantäne sind. Das stellt uns tatsächlich jetzt seit einem Jahr vor neue Herausforderungen, die wir aber bisher, zum Glück sind es nicht viele Patienten bisher gewesen, doch recht meistern konnten, indem wir zum Beispiel dann Hausbesuche sogar gemacht haben, also selbst durch unser Team hier die Substitutionsmittel dann dort vor Ort hingeliefert haben.
Da lernt man natürlich seine Patientinnen auch nochmal auf einem ganz anderen Weg kennen, oder?
Genau.
Ja, das geht mir ja genauso. In der Beratung bin ich dann nicht vor Ort zu Hause. Das stelle ich mir auch nochmal als eine ganz andere Patienten-Arzt-Beziehung vor. Was sind Ihrer Meinung nach die Grenzen einer Substitutionsvergabe?
Also so richtige Grenzen gibt es eigentlich nicht. Zu uns kann jeder kommen, der eben die Voraussetzungen erfüllt, sozusagen, dass er die diagnostischen Kriterien einer Opioidabhängigkeit erfüllt. Und dann nehmen wir jeden auf. Und es gibt auch keinen Aufnahmestopp in dem Sinne. Manchmal kursiert ja so das Gerücht, es gibt keine Kapazitäten mehr, aber das stimmt so nicht. Jedenfalls gibt es eine Warteliste. Und in der Regel ist es ja so, dass wir, dass die Anmeldung zur Substitution über eine Drogenberatungsstelle erfolgt. Und da sind wir eigentlich immer bemüht, zeitnah einen Termin zu finden, wo wir die Patienten dann aufnehmen.
Gerade im Hinblick darauf, dass ich ja auch in der Beratung tätig bin, erlebe ich ja auch oft bei Klientinnen einerseits die Substitution, aber andererseits gegebenenfalls sogar auch Beikonsum, der dann ja auch innerhalb der Behandlung bei Ihnen wahrscheinlich irgendwann aufgedeckt wird durch Kontrollen. Ist das eine Grenze, die gegebenenfalls besteht, wenn man substituiert wird, dass man keinen Beikonsum haben darf?
Beikonsum ist keine Grenze.
Okay.
Mit Sicherheit also nicht. Wir machen natürlich regelmäßig Drogen-Screenings, Verlaufskontrollen, um Beikonsum überhaupt aufzudecken. Das stimmt, das machen wir vom ersten Tag an. Aber man muss Beikonsum auch als Teil der Suchterkrankung betrachten. Also es ist völlig unrealistisch, gerade am Anfang einer Substitutionsbehandlung, dass von Tag 1 plötzlich der bisher vielleicht von der Straße lebende Mensch mit einer Suchterkrankung dann plötzlich aufhört mit dem Suchtmittelkonsum. Sondern das ist sozusagen das eher mittelfristige, langfristige Ziel einer Substitutionsbehandlung, dass wirklich dieser sogenannte Beikonsum von den ursprünglichen Suchtmitteln dann eingestellt wird. Und für uns ist Beikonsum dann eher in der ärztlichen Behandlung ein Indiz dafür, wenn Beikonsum weiter besteht, dass wir die Substitutionsbehandlung noch verbessern müssen. Also zum Beispiel die Dosis erhöhen müssen oder ein anderes Substitut gegebenenfalls wählen müssen oder gucken müssen natürlich ganz genau, warum nimmt ein Mensch weiterhin Heroin beispielsweise? Welche Gründe gibt es dafür? Gibt es Schlafstörungen? Gibt es andere seelische Probleme, Depressionen und ähnliches? Gibt es Antriebslosigkeit, weswegen ja häufig dann ein Beikonsum auch erfolgt? Und um das dann zu ermitteln, müssen wir natürlich regelmäßig mit unseren Patienten sprechen und dann eben die Substitutionsbehandlung dahingehend optimieren, dass der Beikonsum dann doch eingestellt wird. Weil das natürlich schon das Ziel ist einer Substitutionsbehandlung.
Aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass wenn beispielsweise ein Amphetamin oder Methamphetamin bei Konsum besteht, dass dann gegebenenfalls da auch eine Abhängigkeit nebenher noch besteht. Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass es dann auch möglich ist, auch weiterhin in der Klinik substituiert zu werden für die Klientinnen und dann von diesem Beikonsumsmittel, auf das sie gegebenenfalls noch, wovon sie gegebenenfalls noch abhängig sind, auch noch runterzukommen, dass das auch noch eine Möglichkeit ist? Oder haben Sie die Meinung, dass das teilweise dann sogar gut mit dem Opiat handelbar ist?
Also wir sind schon bestrebt, das möchte ich noch ausdrücklich sagen, dass der Beikonsum eingestellt wird. Also es ist schon so, dass wir haben ja relativ viele Leute, die auch zumindest zeitweise vorübergehend auch mal einen Leihkonsum zum Beispiel von Methamphetamin haben. Wenn das so ist und wenn jetzt wir allen Anstrengungen zum Trotz nach Optimierung der Substitutionsbehandlung in alle Richtungen trotzdem merken, ein Mensch kommt nicht von zum Beispiel dem Leihkonsum mit Methamphetamin oder auch sogar Heroin selbst weg, dann muss man natürlich überlegen, ob man eine stationäre Entgiftung von Leihkonsum eben einmal macht. Mhm. Und damit haben wir auch gute Erfahrungen hier mit den umliegenden Krankenhäusern, dass das dann eigentlich häufig ganz gut funktioniert.
Mhm. Wir als Suchtberatungsstelle machen ja die psychosoziale Begleitung für die Substituierten. Nur damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das verstehen, das heißt, dass wir als Beratungsstelle, ich zum Beispiel als Beraterin, auch im Austausch mit Ihnen als Arzt stehe oder mit anderen Ärztinnen. Und diese psychosoziale Begleitung war einmal verpflichtend. Seit 2017 ist es nicht mehr unbedingt so. Was erleben Sie denn? Wie ist Ihre Meinung zu psychosozialer Begleitung und hat sich denn seit 2017 etwas geändert? Also hatten Sie mal einen Fall, wo es tatsächlich einfach nicht vonnöten war oder wo es sogar besser ohne dem geklappt hat? Haben Sie da Erfahrungen?
Also erstmal grundsätzlich möchte ich sagen, dass wir, ich spreche jetzt mal für uns hier als Praxisärzte mit der Praxis insgesamt tatsächlich, dass wir die psychosoziale Begleitung weiterhin für sehr wichtig halten. Die Änderung 2017 im Gesetz war ja dahingehend, dass die nicht mehr verpflichtend ist. Das hat aber rückblickend wahrscheinlich den Grund gehabt, dass das vorher so ein eher formaler Aspekt war. Also man musste es unterschreiben lassen und ohne den ging dann gar nichts. Das hat sich ja dadurch geändert. Wir halten aber die psychosoziale Beratung weiterhin für sehr wichtig und arbeiten deswegen auch weiterhin sehr eng und auch gerne mit den Drogenberatungsstellen zusammen. Es gibt immer wieder Patienten, die haben einfach nichts zu klären im sozialtherapeutischen Bereich. Die sind relativ gut integriert, zum Beispiel in ihre Familien. Die haben auch, schaffen es auch aus eigener Kraft, sich immer wieder zum Beispiel neue Arbeit zu suchen. Die brauchen diese Hilfen nicht. Das gibt es immer wieder. Und das sind jetzt auch nicht ganz wenige Leute, die eigentlich ohne die PSB dann auch gut zurechtkommen.
Das sind auch unsere Erfahrungen, dass es teilweise gar nicht unbedingt dann mehr vonnöten ist oder vielleicht auch so ein Ausschleichen der PSB auf in Ordnung ist und dass demjenigen ja auch in gewisser Weise zugestanden werden darf, dass so eine Stabilität dann auch irgendwann mal da ist. Ja. Wir haben ja in ganz Deutschland, was ja auch sich auf diesen Aktionstag bezieht, einen Mangel an substituierenden Ärzten. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte und auch, wenn Sie eine Idee haben, wie man das gegebenenfalls ändern könnte?
Ausbildung, 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 kann ich da sagen. Tatsächlich ist so, wir sind da ja, wie Sie wissen, hier in der Praxis auch mit den früher hier auch immer noch teilweise anwesenden Ärzten hier sehr engagiert, machen curriculare Fortbildungen, also Weiterbildungen im Bereich Suchtmedizin, Substitutionsbehandlung für Ärzte und auch für medizinisches Fachpersonal. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Damit erreichen wir auch zunehmend mehr Ärzte, die das dann auch machen wollen. Aus unserer Sicht, aus meiner Sicht auch noch ein Punkt ist, dass man zum Beispiel in der Psychiatrie, also in dem Fachgebiet, wo hauptsächlich mit Suchtkranken gearbeitet wird, vielleicht auch schon nicht nur den abgeschlossenen Fachärzten die Genehmigung zur Substitutionsbehandlung erteilt wird, sondern vielleicht eben auch schon den Weiterbildungsassistenten. Das könnte in Krankenhäusern zum Beispiel auch dazu führen, dass dort in den Ambulanzen, wo ja häufig eben auch Assistenzärzte arbeiten und nicht die Fachärzte, dort vielleicht schon Substitutionsbehandlung dann auch möglich wäre.
Wie war denn Ihre Erfahrung, wenn ich mal so was fragen darf, innerhalb Ihres Studiums? Haben Sie da Kontakt gehabt, genau mit diesem Thema? Oder was ist so Ihre Erfahrung? Ist es zu wenig? Ist es überhaupt da?
Kontakt ja, Wissensvermittlung auch, aber Erfahrungen viel zu wenig. Mhm. Ja, also man muss sicher sagen, selbst als in der Weiterbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist die Substitutionsbehandlung theoretisch zwar mit integriert, aber die praktischen Erfahrungen, die sammelt man in der Regel doch eher, wenn man sich dann dem Thema speziell zuwendet und eben dann eben wieder in so einer spezialisierten Praxis dann arbeitet. Das ist meine Erfahrung und das deckt sich mit den vielen Berichten, die ich auch von anderen Kollegen kenne.
Gibt es denn auch Praktikas für Ärztinnen, die dann vielleicht auch mal in sowas reinschnuppern können? Also nicht Ärztinnen, sondern angehende Ärztinnen?
Ja, Also wir haben ja, das machen wir ja auch, es gibt ja die sogenannten Formulaturen für Medizinstudierende ab dem Physikum, also ab dem vierten Semester, jeweils meistens in der vorlesungsfreien Zeit. Und dann haben wir ja auch regelmäßig solche Formulanten, die dann sozusagen im Praktikum dann über mehrere Wochen bei uns auch machen können, wie genau in jeder anderen psychiatrischen Einrichtung natürlich auch. Und dann kann man die Leute natürlich dann auch an solche speziellen Themen wie Suchterkrankung bzw. insbesondere Substitutionsbehandlung heranführen.
Und was ist Ihr Eindruck? Haben wir demnächst in den nächsten Jahrzehnten mehr substituierende Ärzte?
Also die Zahl nimmt langsam zu, aber es gibt eben, ich will es mal anders formulieren, in Sachsen-Anhalt haben wir jetzt nicht so das Problem mit den Zahlen der Substitutionsärzte, hier sind wir ganz gut aufgestellt, während in anderen Bundesländern teilweise auch durch vor allem Überalterung der Kollegen, die das machen, doch ein zunehmender Mangel entsteht. Und das ist das Problem, was schon auch gesehen wird, auch von der Politik und weswegen es eben jetzt dieses Engagement auch gibt von politischer Seite, dass wir eben mehr Substitutionspatienten brauchen oder um die Patienten eben zu versorgen, brauchen wir eben aber auch mehr Ärzte. Und es betrifft aber eher bestimmte Regionen in Deutschland, wo der Mangel auftritt.
Wahrscheinlich auch teilweise ländliche Bereiche, die Sie jetzt und Ihre Kolleginnen auch schon noch mit abdecken müssen, und würde das fleißig etwas verbessern, würden Sie da auch eine Entlastung erfahren, könnte ich mir vorstellen.
Genau. Ja.
Ich würde gerne noch mit Ihnen über die diamorphingestützte Behandlung sprechen. Könnten Sie vielleicht einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was das überhaupt ist?
Ja, also diamorphingestützte Behandlung bedeutet letztlich Substitution mit Heroin in spezialisierten Praxen. Und die Voraussetzung dafür ist auch vom Gesetzgeber so festgeschrieben, dass es ausschließlich Patienten bekommen können, die mindestens 5 Jahre, bei denen mindestens 5 Jahre eine Opioidabhängigkeit vorliegt und bei denen überwiegend ein intravenöser Konsum erfolgt. Und da ist ja immer dann, also bei uns werden ja häufig auch die Fragen herangetragen, machen Sie sowas? Und da kann ich dazu sagen, dass wir das die Notwendigkeit, zumindest hier am Standort in Halle, und wir sind ja eben für Halle und für den Saalekreis zuständig, sehen wir das nicht, dass wir das brauchen. Und das hat ganz maßgeblich vor allen Dingen den Grund, dass die Konsumenten hier in Halle nach unserer Erfahrung nur zum kleineren Teil tatsächlich überwiegend TV konsumieren. Ja, und deswegen schon einfach dieser Zugang zur diamorphingestützten Behandlung gar nicht existiert. Also wir haben nicht genügend Patienten dafür, könnte man sagen.
Bedarf es denn besonderer Voraussetzungen, um überhaupt so eine Behandlung durchführen zu können?
Ja, also man muss ja letztlich ärztlich quasi ganztägig rund um die Uhr da sein. Natürlich muss, also es muss immer jemand da sein. Das ist also nochmal rein der personelle und auch technische Aufwand. Räumlicher Aufwand ist nochmal viel größer als in einer normalen Arztpraxis. Man muss ja immer bei der ganzen Thematik Substitution auch wissen, dass ein Großteil der Substitution auch bundesweit durch nicht Psychiater, sondern eben auch durch Allgemeinmediziner insbesondere erfolgt. Und die haben schon auch häufig räumlich überhaupt nicht die Möglichkeiten. Also man muss sich wirklich dann spezialisiert auf die diamorphingestützte Behandlung dann ein Konzept überlegen, um eben auch das Ganze wirklich abdecken zu können.
Denken Sie denn, dass es irgendwann so sein könnte, und wären Sie offen dafür, dass es irgendwann so eine Behandlung gibt, wenn es die Notwendigkeit Ihres Erachtens nach geben sollte irgendwann in Halle?
Wir sind dafür offen, ja.
Jetzt haben wir ja gesagt, dass dieser Aktionstag auf diese 100.000 Substituierten bis 2022 hinausläuft. Was denken Sie denn, was es bedarf, um das zu schaffen?
Also erstmal grundsätzlich zu dieser Kampagne. Es ist ein gutes Ziel sicherlich der Politik, aber ich denke, jenseits der Zahl, die man da anstrebt, sollte vor allen Dingen darauf geachtet werden, dass man versucht, die Behandlung individuell zu verbessern. Wir haben ja vielerlei Probleme, die ich jetzt hier noch gar nicht angesprochen habe, aber es gibt ja eben das Problem auch der polyvalenten Abhängigkeit. Also mit anderen Worten, es werden verschiedene Suchtmittel und auf verschiedenen Wegen vor allen Dingen, also Konsumwegen sozusagen, auch konsumiert. Wir haben das Problem von nicht stoffgebundenen Süchten, die häufig hinten runterfallen, aber auch eine große Rolle spielen, zum Beispiel Online-Sucht, was auch eine zunehmende Bedeutung hat, was häufig sozusagen so ein bisschen unter dem Radar läuft. Ja. Mhm. Und ich denke, man sollte vor allen Dingen in der Betreuung von Suchtpatienten, zum Beispiel eben von heroinabhängigen Patienten und Substitutionen, vor allen Dingen individuell versuchen, sich besser aufzustellen, auch solche Aspekte mit mehr zu integrieren, ganz zu schweigen auch von diesen Dingen, wie was wir als in der Medizin als Komorbidität beschreiben, nämlich dass der Augenmerk auch dahin gehen muss, was für seelische Erkrankungen liegen vielleicht noch vor, die möglicherweise sozusagen als Teil der Suchterkrankung aufzufassen sind oder aber eben als Problem, dass die Sucht überhaupt entstanden ist. Also Stichwort Depression und andere Erkrankungen, weswegen dann vielleicht konsumiert wird.
Mhm. Mit anderen Worten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinen Sie, dass das nicht nur auf den Schultern der Ärzte sozusagen lasten kann, dieses Ziel zu erreichen und wenn es denn da ist, sondern tatsächlich auch Beratungsstellen, PSB, ambulante Psychotherapeuten und Ähnlichen. Was ist denn Ihrer Meinung nach, oder gibt es etwas, was verbesserungswürdig wäre, zum Beispiel mit der PSB? Würden Sie sich was anders wünschen?
Na, ich denke, dass insbesondere das, was ich schon vorhin gesagt habe, das Augenmerk besser darauf liegen sollte, welche Probleme vielleicht noch vorliegen und nicht nur eben auf die reine Heroinabhängigkeit, sondern gibt es zum Beispiel andere Drogenprobleme, wie ist das mit dem Methamphetamin, was ja zwar schon seit Jahren ein Thema ist, aber was nach wie vor eine große Bedeutung hat. Und dann natürlich, wie die reinen sozialtherapeutischen Themen sollten schon in der PSB adressiert werden, weil das ist ein Problem, was wir häufig in den Arztpraxen nicht gut schaffen. Und es ist ja keineswegs normal, dass, wie zum Beispiel wir hier, wir haben ja den Luxus, dass wir eine Sozialarbeiterin haben, aber das ist ja keineswegs normal, dass eine Arztpraxis, also eine Substitutionspraxis, eine Sozialarbeiterin hat. Und das ist selten. Und die meisten, was ich vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel Hausärzte, die haben sowas nicht. Ja, und gerade also für diese Gruppe der Substitutionspatienten, zumindest vorübergehend, wie wir es vorhin schon gesagt haben, wäre es eben wichtig, so eine sozialtherapeutische Beratung zu haben und eben wirklich dafür zu sorgen, dass die Patienten überhaupt erstmal in die Substitution kommen und natürlich dann auch insgesamt sich hinsichtlich ihrer sozialen Perspektive dann auch helfen lassen und da sich verbessern sozusagen.
Mhm. Haben Sie selber den Eindruck darüber, wie Substitution in anderen Ländern abläuft?
Also ich weiß, dass zum Beispiel in Österreich die Zahlen auch vergleichbar sind, ich glaube etwas höher sogar als in Deutschland derjenigen, die in Substitutionen sind. Das hat aber vor allen Dingen auch gesetzliche Gründe, warum das so ist. Da ist es durch viel mehr reguliert und muss durch Amtsärzte kontrolliert werden. Das ist deswegen nicht so ganz vergleichbar mit uns.
Und jetzt noch zuletzt würde ich gerne nochmal das Thema ganz kurz von der Substitution ablenken zur Naloxonvergabe. Können Sie denn vielleicht nochmal die Form bei der Substitution einmal erzählen, was Naloxon ist an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Also Naloxon ist letztlich ein Gegenmittel, also ein Gegengift kann man auch sagen und dient insbesondere, wenn man eine Intoxikation, also Vergiftung mit Heroin beispielsweise hat, mit einem Opioid, als Gegenmittel gegen die Intoxikation. Es blockt also die Opioidrezeptoren, verdrängt das Opioid am Rezeptor und das ist ein wichtiges Medikament in der Notfallmedizin, eben zum Beispiel bei jemandem, der vielleicht eine Heroin-Intoxikation erlangt hat.
Hätten Sie hier die Möglichkeit, das zu vergeben?
Ja, es ist aber so, dass wir Naloxon nicht empfehlen, an Konsumenten herauszugeben, sondern allenfalls wirklich an geschultes Fachpersonal. Und da halten wir es schon für wichtig, das würden wir auch empfehlen, das planen wir auch für die Stadthalle, dass wir den Rettungsdienst, also die Rettungssanitäter und auch die Notärzte diesbezüglich auch noch fortbilden wollen, dass Naloxon zumindest vor allen Dingen in Form dieses Nasensprays, das ist ja relativ neu, das IV-Naloxon, das ist ja schon lange in der Notfallmedizin gebräuchlich und den Notärzten auch bestens bekannt, dass das aber dieses Nasenspray wieder Verwendung findet oder überhaupt verwendet wird. Wir würden es aber nicht den Konsumierenden, den Suchtkranken aushändigen, und das hat vor allen Dingen den Grund, weil es nicht ungefährlich ist, dieses Medikament einzusetzen, weil Naloxon wirkt sehr schnell, und aber die Wirkung hält auch nicht lange an, es wirkt sehr schnell aufzuwirken und dann gibt es einen sogenannten Rebound, und das bedeutet dann, dass die Wirkung des Heroins wieder einsetzt, also quasi dann die Intoxikation. Das heißt, man hat nicht viel Zeit, in der Regel denjenigen mit so einer Intoxikation dann zum Beispiel einer notärztlichen oder Krankenhausbehandlung zuzuführen. Und deswegen ist das nicht ganz ungefährlich, und deswegen halten wir hier nicht so viel davon, dass Naloxon zum Beispiel den Substitutionspatienten dann auch zu verteilen.
Könnte man nicht hintereinander weg immer wieder Naloxon vergeben?
Kann man machen, ja, aber das ist eine Sache, die ist durchaus eben nicht ungefährlich aus dem genannten Grund.
Okay, verstehe. So wie ich das verstehe, ist ja Naloxon auch ein Mittel, einerseits für die Überdosen, die passieren können, aber andererseits ist es vielleicht auch eine Form von Kontrolle, die wieder übernommen wird, damit derjenige eben nicht an dieser Überdosis verstirbt. Und genau den Hintergrund haben auch in einigen deutschen größeren Städten Drogenkonsumräume. Haben Sie als Herr Dr. Wustmann eine Meinung zu Drogenkonsumräumen? Denken Sie, dass es Sinn machen würde, wenn wir in Halle einen hätten?
Wir denken, ich spreche jetzt mal für uns als Praxis, wir Ärzte hier denken, dass wir in Halle und für unsere Versorgungsregion keinen solchen Drogenkonsumraum brauchen. Und das möchte ich vor allen Dingen damit begründen, dass wir einfach nicht so viele Patienten haben, die wirklich IV-Konsum betreiben. Ja. Das sind ja Räume vor allen Dingen für IV-Konsumenten. Und wir haben ungefähr 70% aller Patienten, die in Substitutionen sind, konsumieren ausschließlich nicht intravenös. Ja, also rauchen, Folie, ähnliches. Ja. Und deswegen der Anteil der IV-Konsumenten ist deutlich geringer. Ja. Und deswegen ist es aus unserer Sicht so, dass wir so einen Drogenkonsumraum, zumindest Stand jetzt, nicht benötigen.
Wir haben die Erfahrung bei uns in der Beratung gemacht aus den Zahlen des letzten Jahres, dass wir mehr Spritzentausch-Utensilien vergeben haben. Haben Sie auch Erfahrung gemacht, dass es sich durch die Corona-Krise vermehrt hat, dass Substitution gebraucht wird?
Die Belastung der Menschen allgemein, das erleben wir ja auch jeden Tag, einerseits auch von ganz anderen Patienten, die nichts mit Sucht jetzt primär zu tun haben sozusagen, das erleben wir auch, hören wir auch in den Medien, hat deutlich zugenommen. Und wir erleben es auch bei unseren Patienten mit Suchterkrankungen, opioidabhängigen Patienten, dass die Probleme ja zunehmen an vielen Stellen und eben häufiger auch tatsächlich ein Beikonsum erfolgt. Schon mal stabilisierte Patienten durchaus jetzt mehr zu leiden haben, zum Beispiel, weil sie wieder in Kurzarbeit sind und aus anderen Gründen, und dann sich wieder eine Suchterkrankung destabilisieren kann. Das erleben wir, also nicht im großen Stil sozusagen, aber zumindest bei einigen.
Ja, das haben die Erfahrungen, machen wir tatsächlich auch. Na dann bedanke ich mich, Herr Dr. Wustmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir hoffen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Ganze gut verstanden haben, mitgenommen haben. Ich glaube, wir haben uns da auch nicht zu fachspezifisch ausgedrückt. Genau, und dann wünsche ich Ihnen alles Gute erstmal. Wir hören uns ja immer mal, und bleiben Sie gesund.
Ebenfalls, alles Gute.
Ja, das war sie, die aktuelle Folge unseres Drops-Podcastes Drops Online. Wir hoffen, ihr konntet einiges Neues mitnehmen. Wenn ihr selbst den Bedarf auf Substitution habt, dann scheut euch nicht, zu uns zu kommen. Wir können euch gerne vermitteln und im Rahmen der PSB, also der psychosozialen Betreuung, begleiten. Wir wünschen euch alles Gute, bis zur nächsten Ausgabe, und bleibt gesund.